ARD.
Sorry, Girl, du hast leider zu kleine Titten oder so. Du darfst nicht auf die Bühne oder vielleicht passt ihm irgendwas anderes nicht. From zero to hero to zero.
Ja.
So, das ist schon krass einfach. Da kriege ich Gänsehaut, ne?
Milli Vanilli ist eine der größten Lügen in der Popgeschichte.
Von denen wir wissen.
Böse, böse, böse. Rob hat in Deutschland Bravo-Autogrammkarten von Milli Vanilli geschickt bekommen, die mit Hakenkreuzen verschandelt waren. Musically, we are more talented than Paul McCartney, Mick Jagger, I'm the new modern rock'n'roll, I'm the new Elvis.
Alt.
Mein Name ist Markus Kafka, bei mir sitzt Jennifer Weiss und ihr hört Fuck You Very Very Much, die größten Beefs im Musikbiss. Jennifer, nehmen wir mal an, du hättest am Anfang deiner Karriere einen Musikproduzenten getroffen, einen, der schon ganz viele Hits hatte und du weißt, okay, der hat's drauf. Und dann sagt er zu dir, Mensch, Jennifer, du siehst super aus, Wahnsinn, wie du dich auf der Bühne bewegst, tolle Ausstrahlung, ganz, 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 ganz toll, das kann erfolgreich werden.
Mhm, war sogar so.
Und dann sagt der Produzent, aber singen würde dann eine andere.
Nee, das mache ich nicht. Also, ich bin jetzt zum Singen gekommen, nicht um gut auszusehen.
Siehste?
Ja.
Aber so ähnlich ist es hier gelaufen. Siehste, hast du voll im Ohr, da warst du
geil.
Gerade mal kurz auf dieser
kurz
Erde.
Geboren, ja. Und dann, ja.
Und da kam das Ding raus und trotzdem nach all den Jahren.
Das ist einfach ein geiler Song.
Also, ne, erkennt man schon noch ein paar Tönen. Milli Vanilli, Girl, You Know It's True.
Ooh, 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 I love you.
Das muss sofort hinterherkommen.
Ja.
Und sogar einen Grammy haben sie bekommen, als erste deutsche Popband.
Wow.
Aber da gibt es ja dieses große Aber bei Milli Vanilli.
Hm.
Wie sich dann ja irgendwann rausgestellt hat, war das eine ganz schöne Mogelpackung. Und das kam an dem Punkt raus, als Rob Pilatus und Fabrice Fab Morvan, so die bürgerlichen Namen der beiden, nicht mehr Marionetten des Erfolgs sein wollten. Sie wollten selbst singen, was eigentlich, ne?
Normales.
Normales. Aber in dem Fall halt nicht so war. Und das führte dann eben zum Streit mit dem Produzenten. Sehr großen Streit. Und den Vertrag, den sie damals unterschrieben haben, den bezeichneten sie dann als Pakt mit dem Teufel. Dann lass uns erstmal da anfangen, wo sich Rob und Fab kennengelernt haben. Es ist Mitte der 80er, die Zeit von Spandex und Leggings. Eine meiner ersten Freundinnen, Elke, die hatte so eine krass toupierte und auch mit Haarspray fixierte Dauerwelle, dass ich da gar nicht durchkam, wenn ich ihr das Köpfchen streicheln wollte. Und dann bin ich auch noch an den großen Ohrringen hängen geblieben. Wenig vorteilhaft, was da auf dem Kopf war.
Mode muss aber auch nicht vorteilhaft sein, Markus. Ich weiß nicht, ob du das... Wenn ich dich so sehe, denkst du vielleicht immer, dass Mode so vorteilhaft sein muss. Ne? Aber
das war eine Ansage. Ja, ich mittlerweile habe ich alles Unvorteilhafte abgelegt. Ja. Und,
ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht.
Stehe auf Pragmatismus. Aber damals, klar, ein paar Sachen habe ich, glaube ich, auch mitgemacht. Ich hatte beim Tanzkurs Abschlussball hatte mein Anzug Schulterpolster. Also so, wie wir die jetzt auch von Milli Vanilli kennen. Da ging ohne Schulterpolster ja gar nichts. Im Jahr 1985 haben sich die beiden kennengelernt. Fabrice ist aus Paris hierher gezogen und arbeitet zunächst als Tanzlehrer. Und Rob ist in München bei Adoptiveltern aufgewachsen, als Sohn eines Afroamerikaners und einer Deutschen. Um Geld zu verdienen, haben sie gemodelt und sind als Michael Jackson-Imitatoren aufgetreten. Bei Faschingsfeiern vornehmlich und hin und wieder auch mal in so kleineren Fernsehshows. Und sie wissen halt, wie wichtig der Look ist, der richtige für den Erfolg. Ja? War klar. Also die Idee für die langen Locks and Braids, also ihre geflochtenen Haare, das Markenzeichen von Milli Vanilli, die kommt ihnen durch eine Doku über Pop-Ikonen wie Elvis oder Michael Jackson, die ja alle irgendwie an ihren Frisuren erkennbar sind. Ne? Was nur noch gefehlt hat, war die passende Musik und ein Produzent. Sie haben nämlich vorher schon meine Single aufgenommen und das war ein totaler Flop. Und zu dieser Zeit stellen Studiomusiker, mit denen Rob und Fab in München Fußball spielen, einen Kontakt her zum Hitproduzenten Frank Farian. Und der ist Mitte der 80er sehr erfolgreich, hat mit Stevie Wonder und Meatloaf schon gearbeitet. Und berühmt ist er aber vor allem wegen der Band Boney M. She's crazy like a fool. ...1976 war Daddy Cool die erfolgreichste Single in Deutschland. Und auch spätere Songs und Alben haben sie noch millionenfach verkauft. Und bei Boney M. war es aber auch schon so, dass die Sängerinnen auf der Bühne nicht die waren, die die Songs im Studio eingesungen haben.
Das wusste ich gar nicht.
Aha. Und der Vortänzer Bobby Farrell durfte auf der Bühne auch nur die Lippen zu Frank Farians Stimme bewegen.
Ach, das war seine Stimme.
Frank Farian, der lädt Rob und Fab auf sein riesiges Anwesen in Rossbach bei Frankfurt am Main ein und bietet ihnen 3000 D-Mark, einen Künstlervertrag und einen monatlichen Vorschuss von 2000 D-Mark an. Zu diesem Vertrag, der umfasst 10 Songs pro Jahr. Dabei hat Frank Farian gar nicht vor, überhaupt nicht, die beiden ans Mikro zu lassen. Die Demos, die die Jungs an diesem Wochenende aufgenommen haben, überzeugen ihn nicht. Außerdem haben beide einen starken Akzent, wenn sie Englisch sprechen. Aber das erzählt er ihnen nicht. Diesen Vertrag unterschreiben Rob und Fab am 4. Januar 1988. Ziemlich naiv, ohne ihn zu lesen.
Was?
Ja, weil die waren so gehypt, dass sie jetzt einen Vertrag bekommen und einen Produzenten gefunden haben. Und halt natürlich auch noch grün in den Ohren. Und das war noch die Zeit, da hat man großen Musikproduzenten vertraut.
Hä?
Und keine Verträge. Also es ist natürlich,
das ist sehr komisch, finde ich.
Ja, das ist natürlich ein Riesenbock. Ja.
Also ich meine, wenn ich so an die Zeit, ich meine, ich war ja 2007 auch noch naiv, aber dass ich da einen Vertrag nicht gelesen hätte, also ich bitte dich. So, und da kam ich auch gerade erst aus der Schule, hatte gerade erst mein Abi gemacht und so, aber das wäre mir nicht eingefallen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da saß ein Anwalt dran und so weiter, da hat man doch auch verhandelt. Da hätten die doch auch noch sagen können, nö, 3000 machen wir nicht, wir machen 4000 und wir wollen monatlich, wollen wir eigentlich 5 haben. So, hätte man doch auch noch verhandeln können.
Ganz ehrlich, wir reden über diese Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es da anders war, aber ich denke jetzt mal über die ersten Verträge, die ich nicht gelesen habe. Aber trotzdem unterschrieben.
Hast du auch nicht?
Ja, ich habe meinen ersten Arbeitsvertrag bei meinem ersten Radiosender, meinen zweiten Arbeitsvertrag bei meinem zweiten Radiosender, bis hin zu meinem ersten Arbeitsvertrag bei Viva, die habe ich alle nicht gelesen, weil ich so happy war, diese Jobs zu bekommen, dass mir alles andere egal war.
Das wundert mich ja auch, dass du das nicht gemacht hast.
Nee, also bis heute bin ich da sehr, sehr nachlässig. Gott sei Dank habe ich Leute, die das machen. Aber die damals eben grün in den Ohren, sehr naiv und haben dann auch wirklich Freudestrahlen mit Frank Farian drauf angestoßen noch vor Ort. Also sie, die zwei kleinen Tänzer aus München und der mächtige, erfolgreiche Hitmacher. The Man, so hat Fabrice ihn genannt. Aber ein Moment ist schräg. Daran erinnert sich Fabrice Morvan in der Paramount Plus Doku Milli Vanilli. Frank Farian lehnt sich zu Rob rüber und sagt, verarscht mich nicht.
Da haltet ihr euch jetzt auch dran, sonst
genau.
Gibt's Ärger.
Deswegen haben die wahrscheinlich auch später zu diesem Vertrag gesagt, es war, wie eingangs schon erwähnt, der Pakt mit dem Teufel.
Verstehe ich.
Ein paar Monate später holt er sie dann erneut nach Rossbach in sein Studio. Diesmal, um ihnen dort eine erste Single vorzuspielen. Ja, weiß man schon, worum es hier geht? Das ist das Instrumental zu Girl, You Know It's True, das er ihnen vorspielt. Die Jungs sehen sich schon auf der Bühne dazu singen, hat Fabrice später erzählt. Aber dann kommt da der Hammer. Girl, you know it's true. Farian führt die beiden in einen Nebenraum und eröffnet ihnen, dass sie nicht selbst singen werden. Also Rob soll dann richtig wütend geworden sein und vor allem stellt sich raus, dass die Single sogar schon fertig produziert wurde. Angeblich wäre es zu teuer und zu langwierig, alles nochmal zu machen. Sie sollen Playback singen. Farian will so schlicht seine Masche Boney M. ein weiteres Mal durchexerzieren. Nur diesmal mit zwei neuen Versuchskaninchen, so kann man es sagen.
Das muss man sich ja auch mal vorstellen, was für eine komische Situation. Mhm. Da bist du gekommen und hast gedacht, boah, jetzt geht's los hier. Wir wurden entdeckt, ja, hammergeil. Und dann so, ach so, ja, übrigens, ihr singt nicht. Ja. Dann ist schon fertig, Leute, lehnt euch zurück. Und dann, ihr geht aber auf die Bühne, ne, und ihr seid das Gesicht. Und die anderen, die lernt ihr aber auch gar nicht kennen, hier ist irgendwer, die sind die Stimme. Ist doch klasse, oder? Nee, ist nicht klasse.
Aber du weißt, was passiert ist?
Nee.
Naja, die sind drauf eingegangen.
Ja, klar.
Ja, sie hätten ihm sonst auch Geld geschuldet, wenn sie zurückgezogen hätten jetzt aus der Nummer. Nämlich diesen Vorschuss, den erwähnten und so, hatten sie auch schon aus finanzieller Sicht gar keine Handhabe mehr. Die mussten da mitmachen. Ingrid Segid, das ist Frank Farians Assistentin seinerzeit, bestreitet in einer Doku, dass das Playback-Singen zu diesem Zeitpunkt ein Thema war. Farian hat auch nie Vorschüsse zurückverlangt, das sei gar nicht seine Art. Also sie sagt, das ist das Originalzitat, "This is not Frank's art to work. If they would refuse, they can go back to Munich and go for Müllabfuhr or something like that." Und lacht dann. Das ist jetzt ein kleiner Schlenker, aber ich finde den ziemlich aussagekräftig, weil der Song sehr viel darüber verrät, wie Frank Farian tickt. Girl, You Know It's True hat nämlich gar nicht Frank Farian selbst geschrieben. Das ist ein Cover.
Was?
Mhm. Das Original stammt von einer Crew aus Baltimore in den Staaten, New Marks, und der klingt so im Original.
Yeah, it's basically the same.
Klar, der hat wirklich nur so minimal ein paar Schräubchen
das
gedreht.
Ist ja, das ist der gleiche Song.
Eigentlich ist es eine Coverversion.
Es ist eine Coverversion.
Ja. Also dieser Song von Newmarks, der wurde 87 in einigen Clubs gespielt, auch in Deutschland, war eben aber jetzt nicht unbedingt ein Riesenhit. Farian hat eine Pressung von dem Titel zwischen die Finger bekommen und hat sich gesagt, das kann ich besser. Das war die erste Idee.
Da muss man auch wieder ziemlich dicke Eier haben, um das zu sagen, finde ich.
Ja,
oh ja, guck mal, hier der Song, nee, das kann ich besser. Gib mal her, mach ich dir sofort. Habe ich zwar nicht geschrieben, aber kann ich trotzdem geiler.
Rob und Fab sollen auf jeden Fall so tun, als wären sie die Sänger. Und eine ausgedachte Bandgeschichte bekommen sie auch noch dazu geliefert.
Warum dann nicht wenigstens eine echte? Ich meine, die kennen sich doch nun auch schon eine Weile, oder?
Ja, aber das ist zu unglamourös.
Ach so.
Da, hier von wegen München und hier zusammen irgendwie schon mal im Karneval als Michael Jackson-Double aufgetreten.
Ja,
nee, so das haut dich hin. Die neue Bio, da heißt es dann, die haben sich in Los Angeles kennengelernt.
Alles, und was aus in Amerika passiert, ist einfach geil.
Viel besser.
Ja,
ich habe hier den Original-Promo-Waschzettel. Liebe Programmgestalter, liebe Radio-DJ, wir freuen uns, Ihnen heute die erste Pressung des Titels Girl, You Know It's True mit der neuen Supergruppe Milli Vanilli übersenden zu können. Die beiden lernten sich bei einer Session in Los Angeles kennen und arbeiteten fortan bei verschiedenen Produktionen zusammen. Girl, You Know It's True ist nun ihre erste gemeinsame Platte. Ein unheimlich, in Anführungszeichen, funkiger und rappiger Titel mit einem sehr schönen und eingängigen Refrain.
Warum eigentlich in Anführungsstrichen? War doch funky und rappig, oder?
Ja, aber damals, das waren ja irgendwie so englische Lehnwörter.
Ah, ja.
Deswegen hat man die noch wohlfeil in Anführungszeichen gesetzt. Aber so waren die noch, die sogenannten Waschzettel. Damals in den 80ern, weiß ich noch, ich habe die ja in schöner Regelmäßigkeit zugeschickt bekommen. Selbst dieser Promozettel hat nicht verhindert, dass der Song Ende Juni 1988 das Ding komplett durch die Decke geht, und zwar in ganz Europa. Insgesamt verkauft sich Girl, You Know It's True mindestens 3 Millionen Mal weltweit. Und während die Jungs Promo machen, in Interviews und im Fernsehen die großen Popstars spielen, produziert er dieses Debütalbum. Rob und Fab, die wollten darauf zwar erst selbst singen, aber Farian hat da wieder abgewiegelt und sie auf später vertröstet. Das sagt zumindest Fabrice Morvan. Frank Farian meinte zu ihnen, Jungs, Seid ihr verrückt? Das geht jetzt nicht mehr. Die Leute wissen genau, das ist nicht eure Stimme jetzt. Wir können das jetzt nicht mehr wechseln.
Eben, das ist doch klar. Also ich meine, jemanden auf später vertrösten, wollte ich auch gerade schon einhaken. Mhm. Da weißt du doch schon, na nachher kann es doch nicht mehr passieren. Da wissen doch alle Bescheid. Ich meine, die können nicht mehr in Stimmbruch gekommen sein oder so. Dafür sind die schon zu alt. Was soll passiert sein?
Das lässt ja auch darauf schließen, dass es genau so geplant hat.
Na
so
klar.
Vom Timing her, ne?
Ja.
Ja. Und da war dann halt der Punkt erreicht, an dem Milli Vanilli in dem Teufelskreis gefangen waren. Sie haben nämlich in ganz Europa und auf der ganzen Welt riesen Erfolg gehabt, Aufmerksamkeit, Geld, ein geiles Leben. Aber sie wussten halt auch, dass alles auf einer Lüge basiert. Und obwohl sie nach Girl You Know It's True eigentlich aufhören wollten, haben sie weitergemacht. Sehr viel gefeiert. Haben angefangen zu koksen, um klarzukommen, so sagen sie es zumindest. Im Januar 1989 landete die Single dann Girl You Know It's True auf Platz 2 der Billboard-Charts in den USA. Und es folgen dann 3 US-Nummer-1-Hits in einem halben Jahr. Platin- und Gold-Schallplatten, sie sind dann wirklich so auch der Goldesel für ihr Label Arista. Aber das Thema so nicht vom Tisch, sie wollen jetzt endlich auch mal selbst singen.
Ja, vor allen Dingen dreht sich's ja auch an der Stelle, ne? Wenn dann der Erfolg sich einstellt, dann ist es ja nicht mehr so, dass die beiden auf eine Plattenfirma, auf ihren Produzenten angewiesen sind, sondern vielleicht auch ein bisschen andersrum. Dass nämlich der Produzent und die Plattenfirma darauf angewiesen sind, dass die beiden das jetzt auch noch so weitermachen, die zwei Goldesel. So.
Klar, die hatten jetzt natürlich ein deutlich anderes Standing als zu Beginn ihrer Karriere. Die haben dann gesagt, gut, dann hätten wir jetzt gerne Gesangsunterricht und wollen dann auch Konzerte geben.
Finde ich gut.
Und zwar so richtige, mit einer Band vor Publikum. Und da wird dann Frank Farian so ein bisschen mulmig, weil was, wenn Milli Vanilli auf Tour gehen und der ganze Schwindel auffliegt? Deswegen, er verbietet die Tour und sagt, weil ich wusste, irgendwo reißt irgendein Band oder der Computer bleibt stehen, das war ja alles noch nicht so sicher wie heute.
Ich frage mich als allererstes, wie kann der überhaupt verbieten, dass die auf Tour gehen? Da frage ich mich. Steht das auch im Vertrag? Boah, da krieg ich direkt Plack, ne?
Vielleicht steht es aber auch nicht drin, weil so langsam entgleitet Frank Farian die Kontrolle über sein Projekt. Milli Vanilli suchen sich einen Manager, nämlich Sandy Gallin, der auch Michael Jackson unter Vertrag hatte, erfahrener Mann, also in den USA war das. Und im Sommer 1989 sind Milli Vanilli dann mit Paula Abdul und der Club MTV Tour unterwegs. 32 Konzerte in den USA und Kanada. Alle paar Tage eine andere Stadt und die Jungs haben da wirklich alles mitgenommen und lassen es krachen und auch ihr Drogenkonsum steigt. In Deutschland sorgt das Verhalten von Milli Vanilli natürlich für Schweißausbrüche. Ein Tourmanager lässt die Band zum Beispiel per Fax darüber informieren, dass sie sich zusammenreißen sollen. Und der Tonfall ist schon fast bedrohlich. Da steht wortwörtlich, ihr seid keine Primadonnas, ihr werdet in den Boden getreten, die Medien warten nur darauf. Sie sollen nicht politisch provozieren, zum Beispiel auf der Bühne das schönste weiße Mädchen anmachen und aufgeilen in einer weißen Gegend, nicht so tanzen und sich so bewegen, als habe man auf der Bühne Sex und nicht I Want Pussy a cappella singen.
Schreibt dann nicht mal jemand so, ich habe das Konzert besucht und irgendwie hatte ich das Gefühl, die haben gar nicht gesungen?
Hold on.
Kleiner Cliffhanger wieder von mir.
Ja genau. Habt ihr schon mal so Ansagen von Tourmanagement oder Plattenfirma bekommen? Benehmt euch?
Quatsch.
Also hättet ihr euch wahrscheinlich auch nichts sagen lassen.
Also in unseren Anfangsjahren, was da alles abgeht, also erstmal fließt da natürlich wahnsinnig viel Alkohol. Und es gab Konzerte, da sind wir von der Bühne und danach hat unser Bassist gesagt, sag mal, sind wir schon aufgetreten?
Mhm.
Also da ist wirklich alles Mögliche passiert, ne? Rein ins Publikum und ich bin dann irgendwie auf den Tresen von der Bar rauf und von da aus ins Publikum gesprungen und also da ist so viel passiert. Ich habe mit dem Publikum ja auch so viel gequatscht und wir haben wirklich auch den Backstage. Also wir hatten immer Leute dabei, wir haben den Backstage zerlegt und wir haben uns eben auch wie Superstars gefühlt. Ich meine, das ist das, was wir unser Leben lang wollten, irgendwie auftreten. Und dann konnten wir das machen und dann konnte uns auch keiner zurückhalten. Also es ist schon so weit, dass nachher Veranstalter gesagt haben, Jennifer Rostock holen wir uns nicht mehr ins Haus.
Wow, da habt ihr euch ja wirklich einen Ruf erarbeitet.
Ah, ganz hart.
Also richtig, richtig Rock'n'Roll.
Hat auch lange gedauert, bis wir den wieder losgeworden sind, muss man sagen. Ja. Wir haben damals auch eine Ansage von unserem Management bekommen, so, ey, wenn ihr so weitermacht, dann können wir keine Tour mehr buchen, weil dann alle Veranstalter sagen, sie nehmen euch nicht mehr. Und das war so unser, okay, alles klar.
Aber jetzt,
Jennifer, jetzt
lösen wir den Cliffhanger auf. Weil jetzt tritt nämlich ein, wovor Frank Farian Angst hatte. Und zwar bei einem Gig in einem Freizeitpark in Lake Compounds in Connecticut am 21. Juli 1989. Ihre Show läuft bis dahin super. Sie performen Girl, You Know It's True. Und dann passiert das hier.
Ah, das ist ärgerlich.
Ärgerlich ist, hast du schön gesagt.
Ah, das ist jetzt doof, ne? Hätte ich jetzt erstmal die Techniker beiseite geholt und hätte gesagt, Leute, so geht das nicht.
Ja, aber da ist es natürlich, kannst du ja auf der Bühne auch schlecht machen, weil es war ziemlich klar, okay, also...
Hier wird nicht gesungen.
Hier wird nicht gesungen und dann Rob ist ja dann auch ganz schnell, hilflos von der Bühne in Panik gestürmt, während dann immer so noch dieser Girl, You Know It's True, diese Line vom Band dudelt.
Ich finde, das ist das Geilste, dass man dann denkt, was mache ich? Ich renne einfach.
Bin gar nicht da.
Runter.
Wie so ein Kind.
Ich war nie da gewesen. Ciao, Leute, das war's für mich. Finde ich irgendwie eine lustige Reaktion.
Probleme mit dem Playback gab es immer wieder. Also kleine Passagen, wo sie gezwungenermaßen mal live singen mussten, die gab es schon. Aber halt nicht in der Form im Refrain. Weil du kannst ja da gar nicht mehr so tun, als würdest du live singen, wenn das Band hängt.
Aber ich hätte dann irgendwie, weiß ich nicht, ich hätte mich dann da vorne hingestellt und hätte es lustig gefunden, weißt du? Und hätte dann, wäre jetzt nicht davon gerannt, sondern ich hätte da vorne und hätte ein bisschen mich witzig gemacht über mich selbst, weil sowas passiert ja immer mal wieder. Also
dieser Auftritt in Lake Compounds, da hat Rob später mal gesagt, das war der Anfang vom Ende. Die Reaktion von Milli Vanilli führt dazu, dass in den USA natürlich die Gerüchteküche zu brodeln beginnt. Sing Milli Vanilli wirklich selbst? Und jetzt kommt es noch schlimmer. Der Rapper Charles Shaw geht im Dezember 1989 zur Boulevardzeitung Newsday und erzählt brühwarm, dass er die eigentliche Stimme von Milli Vanilli sei, was ja zumindest teilweise auch stimmte.
Ja.
Er hatte auf Girl, You Know It's True gerappt. Frank Farian droht rechtliche Schritte an und zahlt ihm $155.000, damit er Ruhe gibt.
Okay, das ist das Geld, was er dadurch verdient hat. Das hat er jetzt da wieder ins Maul von dem gestopft, damit er dasselbige hält.
Kurz mal in die Portokasse gegriffen, Ruhe im Karton. Alle spätestens jetzt wissen auch das Management und das Label in den USA, dass Rob und Fab eben nicht selbst singen und alle fürchten, dass das Kartenhaus bald zusammenstürzt. Anfang 1990 erfährt das US-Label, also Arista, dass Milli Vanilli für einen Grammy nominiert sind als Best New Artist, also für den wichtigsten und bekanntesten Musikpreis der Welt. Die meisten Leute würden sich jetzt freuen, aber für das Umfeld von Milli Vanilli ist die Nominierung natürlich eine Katastrophe, weil bei den Grammys wird ja die musikalische Leistung gewürdigt. Also versuchen das Label und Frank Farian jetzt, Milli Vanilli aus der Öffentlichkeit zu halten, um die Chance, dass der Schwindel auffliegt, zu verringern. Denn die Gerüchte über ihre Playback-Auftritte und ihr schlechtes Englisch, die nehmen zu. Promotermine, Interviews und Auftritte also werden eingeschränkt, so dass man auch keinen Piep mehr hört bis zu den Grammys. Und dann kommt eben diese Preisverleihung. Es ist der 22. Februar 1990.
Welcome back. Those of you at home, during the commercial, everyone in the audience got up and jammed. It was unbelievable. Here are two former world-class breakdancers nominated for Grammys who have become huge international stars with record sales in the millions. Well, girl, you know it's true. It can only mean Milli Vanilli.
Outfits stimmen mal wieder. Also haben wir hier so diese breiten blauen und roten Jackets an, enge schwarze Hosen dazu. Jedenfalls ist es so, dass direkt im Anschluss Kris Kristofferson und Young MC die Gewinner in der Kategorie Best New Artist präsentieren.
And the best new artist is Milli Vanilli.
Oh Gott, ich weiß es schon. Jetzt müssen die mit ihrem schlechten Englisch kommen, die jetzt hier. Und bedanken sich.
We want to say thank you very much, but we want to say there are a lot of artists here in this room. There are a lot of artists outside in the world who can achieve the same award that we achieved today. And it's an award for all artists in the world. Thank you very much.
Okay.
Thank you.
Hey, der Award ist für alle, der ist nicht nur für uns, oder was? Okay, na gut. Ja, ist ja auch nett, ist ja auch nett.
Ist auch nett, aber wir haben jetzt diese klassische When the shit hits the fan-Situation, weil in dem Moment versinkt Frank Farian ganz tief in seinem Sessel. Das hat er später in der Arte-Doku From Fame to Shame erzählt, weil er ahnt, was nun kommt. Weil beim Grammy-Playback performen ist eine Sache, aber den Grammy gewinnen, unter diesen Vorzeichen ist natürlich nochmal was anderes. Für Rob und Fab hat sich der Grammy angefühlt total Granate. Aber es ist halt nur noch eine Frage der Zeit, bis sie komplett auffliegen. Sie haben jetzt drei Optionen. Aufhören, an die Presse gehen oder eben selbst singen. Aufhören geht nicht, damit würden sie den Vertrag brechen. Mhm. Zur Presse gehen geht auch nicht, weil sie eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben.
Das auch noch, na klar.
Bleibt das Möglichkeit 3 eigentlich nur selbst singen. Und da setzen sie auch alles daran, um sich zu beweisen. Das Problem ist aber, dass ihnen der Fame dann so ein bisschen zu Kopf steigt. Unter Drogeneinfluss geben sie dann Interviews, wirken mega arrogant und überheblich. In einem Interview mit dem Time Magazine redet sich Rob dann um Kopf und Kragen, vergleicht sich mit Bob Dylan, Paul McCartney und Mick Jagger. Zitat: Musically, we are more talented than Paul McCartney. Mick Jagger, I'm the new modern rock'n'roll, I'm the new Elvis.
Alter, wie kann man denn sowas sagen?
Koks ist da auch kein guter Ratgeber.
Nee, aber so ja.
Also dann so mit so dicker Hose sich mit diesen Größen zu vergleichen. Ich bin der moderne Rock'n'Roll, ich bin der neue Elvis.
Leute, nehmt bitte keinen Koks.
Rückblickend, ja, nee, wirklich.
Nee, macht's einfach nicht. Ihr seht, was dabei rauskommt. Nichts Gutes.
Rückblickend hat er dazu gesagt, wir waren natürlich außer Kontrolle durch den hohen Kokskonsum. Wir waren nicht nüchtern genug, nicht bescheiden genug und nicht clever genug. Wir waren arrogant und überheblich und haben uns nicht sehr profihaft verhalten. Frank Farian hat dazu gesagt, Rob hat sich mit dieser Stimme identifiziert. Er hat geglaubt, es ist seine Stimme. Mhm. So war er da drin. Und das ist schon gewaltig, wenn man sich so identifiziert mit dem Fake.
Wow. Ja, aber ich verstehe das. Also irgendwie verstehe ich es. Ne? Dir wird die ganze Zeit gesagt, eingetrichtert, egal wo du bist, in welchem Interview, egal wo, was du sagst, wo du was machst, du musst dich mit dieser Stimme identifizieren. Das ist jetzt deine.
Ja.
Deswegen, ich verstehe das irgendwann, dass es dann auch zu deiner wird.
Ja, klar. Und wenn dann noch so die ganzen Substanzen und der Zuspruch von außen und was weiß ich alles dazukommen, dann klar, dann wachst du morgens auf und denkst dir so, ich singe jetzt meinen Song wieder mit meiner Stimme.
Ja, ist wie bei Schauspielern, die irgendwie eine Rolle annehmen, ne? Sowas, ne?
Es
das
ist
wird so gewesen sein.
Schräg für Außenstehende, das nachvollziehen zu können, aber Fakt ist, mit dem Grammy bricht das ganze System Milli Vanilli dann auseinander. Wir sind jetzt im Frühjahr 1990. Milli Vanilli wollen selbstbestimmt sein und raus aus dem Albtraum mit Frank Farian, diesem goldenen Gefängnis, so nennt es Fabrice auch. In einem Interview sagt Fab, um uns von Frank Farian zu befreien, spielten wir ein Katz-und-Maus-Spiel. Wir wollten ihn verletzen, wir wollten, dass er irgendwann zusammenbricht. Aber Frank Farian hat gar nicht vor, seine künstlerische Kontrolle abzugeben. Hier an dieser Stelle wieder Ingrid Segit. Frank hat den beiden gesagt, mehrmals, ihr könnt nicht singen. Aber I would like to sing. It's impossible. You cannot sing. And Fab cannot sing, so please stop talking. Also, ne, die haben es immer wieder versucht und es war aber keine Diskussion. Mhm. Fangen wir gar nicht erst an.
Ich würde die ja voll gerne mal hören, ne, wie ihre Stimmen eigentlich geklungen haben.
Ja, aber weil er sie eben nicht singen lässt, provozieren Rob und Fab ihn, Frank Farian und das Label Arista. Sie lassen einen Musikvideodreh und Fernsehauftritte platzen und Farian sperrt daraufhin ihre Tantiemen.
Wollte ich mal sagen, ne? So wird's doch dann gemacht, ne?
Bis September fordern die Anwälte von Milli Vanilli Frank Farian mit Dutzenden Schreiben auf, die beiden auf dem Album singen zu lassen. Sie verlangen mehr Geld und Farian soll offenlegen, was er mit Milli Vanilli verdient hat. Und dem Anschein nach hat das Erfolg. Die Aufnahmen für das neue Album sollen im August stattfinden mit Fab und Rob. Nur dazu kommt's nicht. Als Fab und Rob in Frankfurt sind, zieht Farian zurück und lässt sie abblitzen. Und er sagt dazu, es geht alles, nur das nicht. Weil dann hätte ich mich zur Karikatur gemacht. Das geht nicht. Außerdem stellt sich dann raus, das Album ist schon längst fertig. Im November 1990 eskaliert der Streit dann komplett. Denn Frank Farian veröffentlicht wieder ohne Absprache den Titeltrack zum geplanten neuen Milli Vanilli Album Keep on Running. Damit sollen Milli Vanilli am 3. November auch noch bei Wetten, dass auftreten. Und vor dem Auftritt gehen sie zu Frank Farian und verlangen 150.000 D-Mark oder sie verraten dem Produzenten von Wetten, dass ihr Geheimnis. Am nächsten Tag folgt ein Schreiben von ihrem neuen Anwalt, Axel Meyer-Wölden. Das kennt man, ne?
Kennt man,
auch
ja.
Auch als Anwalt von Boris Becker zum Beispiel. Er schreibt an Frank Farian, meine Mandanten werden nicht dulden, dass das zweite Milli Vanilli-Album ohne ihre Mitwirkung, ausgenommen Choraufnahmen, zur Veröffentlichung kommt. Aber Frank Farian weicht nicht zurück, obwohl das ganz klar die Ansage ist, sie wollen singen. Die Jungs sollen ihre Rolle spielen und zufrieden sein mit dem Erfolg, dem Geld und dem Leben, das sie führen. So denkt er. Und später sagt er dann, er hat Rob und Fab sowieso nie als Musiker respektiert. Er muss dann so genervt von den beiden gewesen sein, dass er eine radikale Entscheidung trifft. Man könnte auch sagen, ein sehr, sehr lautes Fuck you very, very much. Er ergreift nämlich die Flucht nach vorn. Am 15. November 1990 lädt Frank Farian zu einer Pressekonferenz ein. In New York. Er outet Rob und Fab als Playback-Performer, feuert sie fristlos, weil sie selbst singen wollten und kündigt an, bald die wahren Sänger von Milli Vanilli und ihr neues Album vorzustellen.
Bester Move, den er hätte machen können, muss man sagen. Mhm. Also so kann er sich da ein bisschen rausschleichen, weil er eben sagt, ich sage, die sind diejenigen, die wollten und die haben und die. Dann kann er so ein bisschen ablenken auf jeden Fall. Hätten die das gesagt, dann wäre natürlich alles auf ihn zurückgefallen. Und deswegen schlauer Move, muss man eigentlich sagen, dass er sich quasi selbst ans Messer geliefert hat, weil eigentlich liefert er sich ja nicht ans Messer.
Nee, weil das Konstrukt war ja von Anfang an, da hatte er die Deutungshoheit. Ja. Und in dem Moment, als sie ihm drohte zu entgleiten, hat er den Spieß umgedreht.
Richtig.
Ja.
Das Beste, was er hätte machen können. Und trotzdem, wenn ich das jetzt so gehört hätte, hätte ich ja trotzdem gesagt, ja gut, Dude, aber du hast ja das Ganze erst ins Leben gerufen. Mhm. So, also.
Aber er wurde natürlich schon gefragt, warum er den Rob und Fab nicht habe singen lassen. Und darauf sagt er, sie singen wie viele andere. Sie haben nicht genug Ton und Qualität in ihren Stimmen. Also habe ich Nein gesagt.
Ja.
Frank Farian sagt, es sei eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen. Überraschung.
Ja. Überraschung, ne?
Ja.
Ja. Ja, klar. Es ist eine wirtschaftliche Entscheidung, ja.
Ja. Ja.
Was denn sonst? Also, aber weißt du, ich denke dann so, warum hat man dann nicht die genommen, die es gesungen haben? Das ist einfach so ein Scheiß. Also wirklich, das kapiere ich einfach nicht. Und das hat er wahrscheinlich, also das hätte ich ihn sofort gefragt, warum er das nicht getan hat damals. Das finde ich, das war seine Fehlentscheidung. Auf jeden Fall.
Und eine Entschuldigung gab es auch nie so wirklich von Frank Farian.
Nö, weil ich glaube, er sieht das gar nicht so, als hätte er da jetzt einen Fehler gemacht oder als wäre das jetzt irgendwie scheiße von dem gewesen.
Nö, diese Aussagen hat Rob Pilatus bestätigt, einen Tag später in der LA Times. Aber seine Version der Abläufe klingt ganz anders. Rob spricht von Erpressung und Täuschung. Farian sei ein weißer, deutscher Typ, der einen großen Komplex mit schwarzen Künstlern habe. Er habe das Gleiche schon mit Boney M. abgezogen und nun mit ihnen. Mhm. Er sei ein Control-Freak, ein Maniac. Und, schon gehört, sie hätten ihre Seele an den Teufel verkauft.
Ja.
Entscheidend ist dann, dass sich die Wut der Öffentlichkeit nicht gegen den Produzenten richtet, der sich das alles ausgedacht hat, sondern gegen die Performer.
Klar.
Gegen Milli Vanilli.
Ja, verstehe ich aber auch hier wieder. Weil die Leute einfach keine Ahnung haben und zu wenig Hintergrundwissen. Weil sonst hätten sie anders entschieden.
Ja, ist ein normaler Reflex erstmal, wenn man nicht so voll drin ist in der Geschichte und im Business. Nach diesem Outing verlieren Rob und Fab von einem auf den anderen Tag natürlich alles. Ihr Label Arista droppt Milli Vanilli und lässt sogar die Masteraufnahmen löschen. Und die Recording Academy zieht den Grammy für Best New Artist zurück, konsequenterweise.
Ja.
Und es ist zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Grammys passiert. Um zu retten, was zu retten ist, geben die beiden dann am 20. November 1990, also 5 Tage danach, ihre eigene Pressekonferenz, und zwar in den Ocean Way Studios in Hollywood. Die Adresse klingt erstmal toll, aber das Ganze hat so ein bisschen den Charme einer Turnhalle. Und dann stehen sie also da, Rob und Fab, in diesem gesichtslosen, kahlen Saal in den Ocean Way Recording Studios vor Paparazzi und empörten Journalisten und sollen sich erklären.
Okay, let's start now.
Ja. Die machen einen sehr verhuschten Eindruck, ne? Ja. So verunsichert.
Ja, sehr verunsichert. Aber ist ja auch klar, ne? Die wissen doch auch jetzt gar nicht, was passiert. Aber sie sehen sehr hübsch wieder aus, muss man sagen.
Ja, der Style, der hat immer gepasst.
Ja, ja.
Fabrice, this is Fabrice and Robert.
Ja. Da sitzen sie jetzt, ne?
Da sitzen sie jetzt und ich glaube,
die bestellt und nicht abgeholt, so ein bisschen.
Wissen nicht, was da jetzt auf sie niederprasselt, weil die Fragen, die sind natürlich schon knallhart. Also da wurde sofort gefragt, warum sie ihre Fans an der Nase herumgeführt haben, warum sie 2 Jahre lang gelogen haben. Aber zu sehen, wie die beiden da versuchen, sich zu rechtfertigen, das ist schon echt hart und das ist so ein bisschen, also ich fand es beklemmend, mir das anzugucken, und man merkt halt auch so, wie angeschossen die Jungs sind.
Listen. Okay, no, I want to answer the question.
Okay, one last question.
I want to ask this. You know, first thing, you're yappy. I can't let you finish because you're yappy, and I don't understand. I really don't understand your words.
Ein Journalist schreit ihnen dann förmlich entgegen: Wie wollt ihr euren Fans erklären, dass ihr diese ganzen Lügen und das Schauspiel nur wegen Geld gemacht habt?
Do you live in a project? Did you live in a project? Did you listen? No, we lived in a project. We had no money. We wanted to be stars. We think we are talented. We have fun with that. What we're doing. We love to be on stage. That's our first aim. It wasn't money. If we wouldn't have accepted that at the start, we knew we would be still in Munich. I would still work at the McDonald's.
Okay, thank you very much.
Ich glaube dem das. Ich glaube dem das, wenn er sagt, die haben das nicht fürs Geld gemacht, weil in diesen jungen Jahren denkst du da überhaupt nicht dran. Also ich habe das vor kurzem erst wieder rekapituliert, wie wenig wir damals mit Geld zu tun hatten, das wir verdient haben. Mhm. Das haben wir nicht gewusst. Wir wussten gar nicht, was wir für einen Auftritt bekommen. So, es war auch scheißegal. Okay. Darum ging es nicht. Es ging immer darum, auf der Bühne zu stehen, das, was man immer machen wollte, zu performen und irgendwie das zu zeigen, worauf man Bock hatte. Ne? Und für was man dachte, dass man halt auch irgendwie geboren ist, ne? Für was man gemacht ist. Deswegen, also ich kann es total nachvollziehen. Ich glaube ihm das auch.
Ich glaube auch, dass es da in dem Moment die Falschen trifft, weil wem es definitiv ums Geld gegangen ist, ist natürlich Frank Farian.
Das ist ganz klar.
So, und es ist ja auch wirklich unstrittig, dass die beiden deutlich weniger daran verdient haben als er.
Safe.
Und ich glaube denen auch, dass sie berühmt werden wollen. Da haben sie es ja auch von Anfang an, haben sie alles dafür getan, um eben auch aus den Verhältnissen ausbrechen zu können,
ja,
aus denen sie kommen. Also von daher, die Message war dann schon so, um zu beweisen, dass sie hätten singen können, spielen sie ein Tape aus dem Studio ein. Aber die Presse hat sie dann aufgefordert, jetzt live zu singen auf dieser PK. Und als sie es tun, jubelt der Raum.
But this mic's a fuck, you know, you guys.
One, two.
Girl, you know it's I love you.
I'm in love with you, girl, cause you're on my mind. And you're the one I think about most every time. When you crack a smile and everything.
Naja. Ist es so schlecht jetzt nicht gewesen. Ne? Und sagen wir mal ganz ehrlich, im Studio heutzutage ist es auch nicht so, dass jemand reinkommt und dann singt derjenige und dann wird es genauso genommen. Da geht so viel drüber. Ne? Mhm. Melodyne, da wird jeder Ton dahin geschoben, wo er hingehört. Dann kommt noch ein Autotune drauf für die ganzen Rapper, da erkennst du sowieso gar nicht mehr.
Ja.
So. Das interessiert auch heutzutage überhaupt niemanden mehr. So. Und das hätten die locker machen können.
Ja.
Hätten das locker singen können. Einfach
voll.
Singen.
Also, ja, und wenig überraschend fällt dann halt so die Presse über die beiden her. Es gab auch enttäuschte Fans, die Milli Vanilli verklagt haben. Sie und auch ihr Label auf Schadenersatz verklagt. Und in den Nachrichten wird gezeigt, wie ein ehemaliger Fan mit einer Walze über die CDs fährt. Und ein Gericht ordnet an, dass jeder, der ein Album, ein Konzertticket oder eine Single gekauft hat, ein paar Dollar zurückfordern kann.
Was?
Ja.
Wow.
Aber das hat Ausmaße angenommen, du machst dir keine Vorstellung. Also Carmen, das ist die Schwester von Rob, hat in Deutschland Bravo-Autogrammkarten von Milli Vanilli geschickt bekommen, die mit Hakenkreuzen verschandelt waren. So viel dazu. Und Frank Farian, der von allen hat unbehelligt weiterarbeiten können an seiner neuen Milli Vanilli Band mit den Originalsängern. In Interviews lässt er dann Rob und Fab als schlechte, undisziplinierte Sänger dastehen, die bis 4 Uhr nachts feiern und tagsüber schlafen. Mit so jemand könnte man keine gute Musik machen. Auch der musikalische Neustart misslingt dann 1992, weil Labelangebote ausbleiben, finanzieren Rob und Fab ihre erste Single selbst. Heißt We Can Get It On.
Man hört auf jeden Fall Michael Jackson Influences, also
ja.
So beim Singen halt auch.
Klar,
ne?
Den fanden sie ja toll, floppt aber trotzdem.
Ja klar.
Volles Rohr. Da geht's dann auch wirklich dahin, also da hat dann auch die Drogensucht Robert Pilatus komplett eingenommen und daran zerbricht dann auch schließlich die Freundschaft zu Fabrice. Und während Frank Farian dann darauf in Deutschland die Euro-Disco-Welle mitreitet für seine Acts La Bouche, ist von ihm produziert und No Mercy, internationale Hit, schreibt, da landet Rob Pilatus dann tatsächlich auf der Straße. Und 1996 wegen Raubes dann sogar im Knast.
Oh, da krieg ich Gänsehaut, ne?
Aber jetzt rat mal, wer die Kaution für ihn zahlt.
Das ist eigentlich Frank Farian.
Mhm.
Nein.
Frank Farian, $250,000 Kaution.
Was?
Musste da hinterlegt werden.
Hä, wie das denn? Also was ist das denn für ein Sprung? Wie ist das denn? Wie ist das gekommen?
Frank Farian sagt, er flehte mich an, ihm zu helfen. Ich habe ihn nach Deutschland zurückgeholt, aber ihm war nicht zu helfen. Er sagte selbst, wenn ich die Drogensucht nicht in den Griff bekomme, werde ich daran sterben. Also Rob war zu der Zeit in den USA. Er kommt dann zurück nach Deutschland und macht Ende 1997 einen Entzug in der Nähe von Freiburg war das. Ein paar Wochen später sollte er dann auf Frank Farians Kosten für eine Kur nach Sri Lanka fliegen, aber dazu kommt es dann nicht mehr. Am 3.4.1998 finden Ingrid Segit und Frank Farian Rob Pilatus tot in seinem Hotelzimmer in Frankfurt. Sein Herz hat versagt, er hat Tabletten, Drogen und Alkohol im Blut.
Scheiße.
Klar.
Das ist krass. Also ganz, ganz schlimme Geschichte, finde ich.
Hat mich auch sehr betroffen gemacht damals, weil ne, man hat dann so in der Rückschau alles nochmal wie so einen Film durchlaufen lassen. Und klar, so also als ernsthafter Musikjournalist dachte ich mir schon auch, Mann, das ist ja eine unfassbare Story alles. Aber wenn dann so eine menschliche Tragödie ins Spiel kommt, dann...
From zero to hero to zero.
Ja.
So, das ist schon krass einfach.
genau so. Fabrice versucht sich ja immer wieder mal als Musiker noch den Namen Milli Vanilli, darf er bei Auftritten nicht verwenden. Aber immerhin, Fabrice hat sich einen Traum erfüllt. Er steht heute als Sänger auf der Bühne und hat eine Familie.
Gott sei Dank hat der es wenigstens geschafft, ey. Weil man muss man es ja auch einfach sagen. Irgendwie hat das da dann geschafft. Er steht auf der Bühne, er kann irgendwie noch singen, er macht das, was er möchte, was er liebt und so. Es ist irgendwie so ein wenigstens ein halbes Happy End. Oder ein Viertel.
Fabrice Mavon hat 2023 anlässlich des Kinofilms Girl You Know It's True nochmal viel Aufmerksamkeit bekommen. In mehreren Interviews hat er dabei betont, wie dramatisch und schwierig die damalige Zeit für Rob und ihn gewesen war. Aber er hat Frank Farian und der Plattenfirma inzwischen vergeben. Im Januar 2024 ist Frank Farian, der bürgerlich übrigens Franz Reuter hieß, im Alter von 82 Jahren in seiner Wahlheimat Miami gestorben. Laut seiner ehemaligen Assistentin Ingrid Segit hat er bis zum Schluss an neuer Musik gearbeitet und saß oft im Tonstudio. Auf seiner Beerdigung sang seine Tochter den Milli Vanilli-Song Girl, I'm Gonna Miss You mit der abgeänderten Textzeile Dad, I'm Gonna Miss You. In diesem Sinne machen wir jetzt den Deckel drauf auf Fuck You Very Very Much, die größten Beefs im Musikbusiness mit Jennifer Weiss
und Markus Kafka. Schlager spalten die Nation. Aber egal, ob du sie liebst oder hast, ich wette, es gibt Schlager, bei denen dein Fuß auch mitwippt, ob du willst oder nicht. Elektropop-Sängerin Ines guckt in ihrem Podcast Marmorstein und Ines spricht hinter die Glamour-Fassade des Genres und unterhält sich mit Legenden und NewcomerInnen darüber, wie die Schlagerwelt tickt und warum sie einfach nicht totzukriegen ist. Alle 6 Folgen von Marmorstein und Ines spricht gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Tschüssi, ihr Lieben. Bleibt friedlich. Fuck You Very Very Much ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von ARD Kultur.
Redaktion ARD Kultur, Kai Winn.
Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn.
Produktionsleitung ARD Kultur, Annemarie Haag.
Produktion und Redaktion Kugel und Niere, Christian Alt und Michael Batleski.
Autorin dieser Folge, Vanessa Schneider.
Herstellungsleitung, Elisabeth Fee.
Teamassistenz Kugel und Niere, Alexandra Thehn.
Audioproduktion und Sounddesign, Hammer und Amboss.
Covergestaltung Studio Fee.
Social Media Shaika Tetik und Luna Laufer. Und die Hosts, das sind natürlich wir, Markus Kafka und meine Wenigkeit Jennifer Weist.